Guten Morgen miteinander. Schön, sind ihr alle auf und da. Wir alle kennen so Situationen in unserem Leben, wo wir so ein bisschen etwas reinkommen, wo uns nichts anderes übrig bleibt, eigentlich, als der Realität in die Augen zu schauen. Und mir ist das zum Beispiel vor 2,5 Jahren so gegangen. Wir waren in Sardinien in der Ferien, schön im Baden, so richtig hohe Wellen gehabt. Ich und mein unterdessen 18-jähriger Sohn waren da voll in den Wellen draussen. Und auf einmal merke ich, Mist. Ich habe es gewusst, ich muss aufpassen. Ich wollte eigentlich den Ehering noch abziehen, habe es nicht gemacht. Und ich habe ihn nicht mehr. Oder da. Weiß gar nicht. Ich habe verzweifelt nach dem Ehering gesucht, aber natürlich keine Chance gehabt. Oder das Meer, ich hatte keinen so einen Metalldetektor und so. Vielleicht sonst einen glücklich gemacht, aber das teure Teil, irgendwann habe ich der Realität in die Augen schauen und realisiere, hey, das Ding ist für immer weg. Genau, jetzt ist es aber auf gutem Weg, dass ich wieder einen machen kann. Die Realität in die Augen schauen. Es gibt sicher viel schwerwiegendere Situationen als die ich gerade beschrieben habe. Zum Beispiel dann, wenn jemand nach der 30. Bewerbung wieder eine Absage bekommt und die Zeit der Arbeitslosigkeit weiter im Ungewissen bleibt, sich verlängert. Oder wenn man Schicksalsschläge erlebt, wie zum Beispiel der Pastor von der FEG Hochdorf, der Andreas Hahn, der das vergangene Jahr hat müssen erleben. Er ist mit dem Velo verunglückt und auf einen Schlag ist sein Leben auf den Kopf gestellt gewesen. Sein Leben zeugt aber jetzt eindrücklich davon, wie er der Realität begegnet ist und jetzt unterwegs ist als Therapeutiker, der für Jesus unterwegs ist, mit Vortrag nach dem Motto «Sturz in ein anderes Leben». Ein ganz anderes Leben beginnt auch da, wenn man vielleicht zum Arzt geht, völlig vielleicht grundlos oder vielleicht merkt man irgendetwas. Ein Kollege von uns hat erzählt, im Neujahrslager, wo wir waren, er sei einfach zum Arzt gegangen, hat eine Diagnose Krebs bekommen. So aus heiterem Himmel raus. 25. Da bricht die Welt zusammen. Du denkst, hey, wieso, Herr? Vielleicht kennst du das aus deinem Freundeskreis oder deiner Familie oder vielleicht hast du das selber schon erlebt. So eine Botschaft ist einschneidend. Die Realität in die Augen schauen finde ich aber fast dann am schwierigsten, wenn jemand, der einem nahesteht, plötzlich einfach aus dem Leben gerissen wird. Erst recht, wenn dann noch Frau und Kind zum Beispiel zurückbleiben. Wie das der Fall war beim Pascal Zimmermann. Er ist Teil der Gemeindeleitung der FEG Rheinfelden gewesen, ist kurz davor gestanden, in pastoralen Dienst hineinzugehen, tödlich verunglückt. Wahnsinn, oder? Dann der Realität in die Augen zu schauen, das anzunehmen, das ist nicht einfach. Ich weiss nicht, was euch bei dem Stichwort selber so durch den Kopf geht. Erlebnis, das ihr mit dem vielleicht verbindet. Heute Morgen möchte ich auf die Thematik eingehen und mit euch die Bibel aufschlagen. Und zwar, wenn wir den Nehemia, das erste Kapitel, miteinander lesen, weil wir da sehen, wie ein Mann von Gott berufen worden ist, um nach dem babylonischen Exil zurückzugehen auf Jerusalem und dort die Stadtmauern aufzubauen. 80 Jahre sind seit der Rückkehr der ersten Juden nach dem Exil ihre Heimat vergangen und trotzdem sind sie weit weg gewesen von dem Leben, wo Gott eigentlich für sie gedacht hat. Ohne Stadtmauer sind sie nach wie vor ihren Feind schutz- und hilflos ausgeliefert gewesen. Und mit dieser Situation konfrontiert, wird Nehemia da uns zu einem grossen Vorbild. Er will uns ermutigen, die Realität in die Augen zu schauen und uns von der Situation dann auch berühren zu lassen. Und auf diese zwei Aspekte möchte ich heute Morgen eingehen. Das biblische Buch Nehemia, das fängt an mit folgender Aussage. Ich möchte lesen und euch bitten, Nehemia aufzuschlagen, Kapitel 1, ich lese Vers 1 einmal. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalia. Im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Der Grund, warum der Nehemia in der königlichen Residenz ist, ich weiß nicht, wer bei euch so ein- und ausgeht, so beim König. Wahrscheinlich die wenigsten von uns, oder? Niemand. Also der Grund, warum er dort war, ist einfach der, er war dort der Mundschenk. Das heisst, er war der engste Vertraute vom König. Vom grössten, mächtigsten König der damaligen Welt. Er hatte eine äußerst hohe Stellung im Persischen Reich. Und sicher ist uns allen klar, in diese Position kommt man nicht einfach so, per Zufall. Das zeugt einerseits von einem guten, treuen und zuverlässigen Charakter und außergewöhnlichen Fähigkeiten. Aber andererseits zeugt die Tatsache noch viel mehr davon, dass wir es da mit einem Mann zu tun haben, der von Gott geführt ist, wo Gott in seinem Leben die Führung übernommen hat. Wir sehen da Gottes Spur in seinem Leben. Und so ist der Nehemia ein Zeitzeuge, dass Gott garantiert zum Ziel kommt. Gott kommt garantiert zum Ziel. Und da, wo es nötig ist, setzt er alle Hebel in Bewegung, um sein Wort zu halten und seine Versprechen einzulösen. Und das erkennen wir in dieser Zeitepoche vom Volk Israel besonders deutlich. Ich meine, wer ist da an dem Königshof? Es ist nicht nur der Nehemia. Auch ein ehemals junges, jüdisches, hübsches Mädchen ist dort am Königshof, nämlich die Esther. Gott hat dazu geführt, dass sie die Königsfrau, die Königin geworden ist. Die Königin von Persien. Und nach ihr stellt er den Nehemia in das Amt als Mundschenk. Und von ihm lesen wir dann im Vers 2 weiter: Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Was wir da erfahren, zeigt oder spricht schon mal deutlich für den Nehemia, was wir nachher dann lesen. Er lebt am persischen Hof und mit dem war er sicher am Puls der Zeit gewesen. Er hat gewusst, was läuft um ihn herum, in der Welt um ihn herum. Und er hat als in seiner Position sicher Sorgen genug gehabt. Und trotzdem hat er sein Volk nicht vergessen. Er genießt nicht einfach sein Leben am Königshof von Persien und alle Vorzüge, die das bringt, sondern er hat ein Auge und ein Herz für die Menschen, die von einer Not betroffen sind, die zu seiner Familie, seinem Volk gehört. Er lebt nicht nur in der eigenen Realität und freut sich darüber, wie gut es ihm geht, sondern er lässt die Not von seinem Umfeld an sich an. Er schaut dem in die Augen. Und das ist schon mal richtig stark. Am vergangenen Wochenende waren Kantonsratswahlen. Und ich weiss nicht, wie hoffnungsvoll die Wahlresultate euch für die Zukunft gestimmt haben. Aber Hoffnung für die Schweiz habe ich, wenn du und ich Menschen werden, wie der Nehemia. Menschen, die sich nicht damit zufrieden geben, dass es uns selber gut geht. Dass wir einfach froh sind, dass wir selber alles nötig und sogar viel mehr als das haben. Dass wir selber, wie wir es gesungen haben, an den Jesus glauben, dürfen rein gewaschen sein von unserer Schuld und uns über das freuen können, und das wäre es dann gewesen. dass wir uns nicht mit dem begnügen. Dass es uns selber gut geht. Dass wir es schön haben untereinander und ihr jetzt einen neuen Pastor in Aussicht haben, oder? Ist alles super jetzt, oder? Sondern, dass wir Menschen werden wie der Nehemia. Die Jahreslosung von dem Jahr heisst, dass wir den Frieden suchen und dem nachjagen. Und das Leben von Nehemia fordert mich auch in dieser Hinsicht in einer zweifachen Art und Weise heraus. Einerseits, dass ich als Mensch lebe, der dankbar ist für den Frieden mit Gott, den ich selber haben darf. Dass ich aus dem heraus lernen darf, noch mehr und mehr in einer Zufriedenheit zu leben und unterwegs zu sein. Da muss ich noch recht lernen. Ich verwünsche mich immer wieder, wenn ich mich an kleinen Sachen nerve und mich das aufregt. Aber ich habe so viel Grund, um mich zu freuen und Gott dankbar zu sein, zufrieden zu sein. Aber dass ich dann eben nicht dort stehen bleibe, sondern wie der Nehemia dann einen Schritt weitergegangen. Und nicht nur für den Frieden in meinem Leben und Herzen nachjagen und den suchen, sondern mich herausfordern lassen. Wo bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen und dem Frieden nachzujagen, in dem Sinn, dass ich auch mich investiere, damit die Menschen um mich herum den Frieden mit Gott finden können. Der Nehemia fordert mich heraus, meine Augen vor der notvollen Realität um mich herum nicht zu verschliessen, weil die Menschen um mich herum, die leben eigentlich nicht in einer besseren Situation als die Juden dortmals in Jerusalem. Auch da ist vieles kaputt und nicht so, wie es eigentlich sollte sein. Hoffnung für die Schweiz gibt es, wenn ich meine Augen nicht verschliesse vor der Ehe und Beziehungen, die in Trümmer liegen. Viele von Gott gegebene Werte werden heute mit Füßen getreten. Sie liegen quasi in Schutt und Asche, wie die Mauern von Jerusalem von dortmals. Und in diese Situation möchte Gott dich und mich rufen, dass wir als Hoffnungsträger in diese Welt hineingehen, als ein Licht für Jesus, wo wir die Werte, die mit Füßen treten, hochhalten und Gott ehren. Sei das an unserem Arbeitsplatz, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir dort reden. Ich arbeite jetzt seit dem Januar oder Februar 40% wieder als Zimmermann. Da wird geredet in der Pause. Über was? Wie? Was für einen Einfluss nehme ich auf das? Und wie ist mein Verhalten gegenüber meinen Mitarbeitern, gegenüber denen vorgesetzt und so weiter? Wir haben auch Verantwortung in unserer Nachbarschaft oder in den Beziehungen unseren Freunden gegenüber. Aber es fängt vielleicht schon vor allem in der Ehe und in der eigenen Familie an, wie wir miteinander umgehen. Das Buch von Nehemia zeigt uns, 80 Jahre sind vergangen, seit die Ersten aus dem babylonischen Exil wieder zurückgekommen sind in ihre Heimat. Aber dortmal ist der Widerstand von außen, aber auch die Sorgen von innen, die Sorge ums eigene Wohl, so gross gewesen, dass sie gar nicht dazu gekommen sind, die Mauern wieder aufzubauen. Ihr Leben hat sich um etwas anderes gedreht. Aber eigentlich sind sie wegen dem Schutz und hilflos geblieben, ihren Feind gegenüber. Wo der Nehemia das erfahren hat, wie reagiert er? Er denkt nicht einfach, ja, selber die Schuld. Ich meine, sorry, jetzt habt ihr 80 Jahre Zeit gehabt. Was läuft bei euch? Oder? Nein. Er hat dann nicht gesagt, ja, selber die Schuld, mir geht es ja gut. Also, sorry, selber schauen, oder? Er schaut der Realität in die Augen und wie wir es jetzt werden sehen, er lässt dann sein Herz davon berühren. Und genau die beiden Schritte sind entscheidend, damit wir in dem Land, an dem Ort, wo Gott uns hergestellt hat, können Hoffnungsträger werden. Dass Gott kann aufbauen, kann heilen, kann neu machen, was in unserer Zeit und unserer Welt um uns herum kaputt ist. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Das erste ist, ich merke, ich habe da mein Dings gar nicht. Ja? Meine PowerPoint. Wollte ich euch ja nicht vorenthalten, oder? Also, schaut der Realität in die Augen. Und jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Lass dein Herz berühren. Das haben wir gehabt. Hoppla, jetzt kommen wir da. Ich möchte lesen, die zweite Kernaussage finden wir in den Vers 4 bis 11. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst einen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an deine Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis an das Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Bitte, erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde, denn ich war der Mundschenk des Königs. Die Reaktion von Nehemia auf den Bericht, wie es in seiner Heimat geht, den er von seinem Bruder Hanani bekommen hat, zeigt, dass er die Situation offensichtlich mit Interesse verfolgt hat. Er hat sich nicht nur um sein eigenes Leben gedreht, haben wir vorher schon gesehen. Und er hat in dem, was er gehört hat, und dem, was er gesehen hat und gewusst hat, hat er realisiert, das, was ich da miterlebe, ist nicht einfach etwas, was zufälligerweise passiert. Er hat gewusst, Gott ist dran, sein Versprechen in Erfüllung zu bringen. Das Versprechen, das er Jahre zuvor Jeremia gegeben hat. Nach 70-jähriger Gefangenschaft sind die ersten deportierten Juden ums Jahr 538 vor Christus unter der Leitung von Zerubabel in ihre Heimat zurückgekehrt. Der Nehemia hat dann selber erlebt, wie eine zweite Gruppe von Rückkehrern etwa 10 Jahre vorher mit dem Esra wieder zurück sind auf Israel. Und wie das alles möglich geworden ist, dass der Tempel nachher trotz erbittertem Widerstand von den Völkern, die dort in dem Land dann gewohnt haben, möglich geworden ist, das hat der Nehemia realisiert, hat das aufgenommen und gecheckt, hey, da ist Gott am Werk. Für ihn ist das außer Zweifel gestanden. Und obwohl er gesehen hat, hey, da ist Gott am Werk, hat er gemerkt, aber es ist noch nicht alles in Ordnung. Es stimmt noch vieles nicht. Und das hat ihn berührt, das hat sein Herz berührt. Es ist nicht einfach spurlos an ihm vorbeigegangen, die Nachricht. Er hat geweint und tagelang getrauert. Aber die Betroffenheit allein ist nicht das, was ihn zum Hoffnungsträger für die Nation gemacht hat. Das Entscheidende ist, wohin sich der Nehemia mit dieser Betroffenheit, mit dieser Trauer gewendet hat. Er tut genau das, was wir tun sollen. Er sucht Gottes Gegenwart. Er fastet und geht ins Gebet. Und wie entscheidend das Gebet ist, wird da in mehrfacher Hinsicht deutlich. Da, wo der Nehemia sich an Gott wendet, kommt er einen ganz anderen Blick über die Realität, mit der er konfrontiert ist. Das Größte, was jetzt vor ihm steht, ist nicht mehr die grosse Not, von der er gehört hat, sondern das Größte ist der Herr, sein Gott. Im Gebet erkennt er ihn in seiner wahren Größe und Macht. Und von dieser Warte aus, fängt alles anders an auszusehen. Und in einem anderen Licht erscheinen. Und in dem Sinn hat mal jemand den Rat gegeben. Sag Gott nicht vor allem, wie gross deine Probleme sind, sondern sag deinen Problem, wie gross dein Gott ist. Sag Gott nicht vor allem, wie gross deine Probleme sind, sondern sag deinen Problem, wie gross dein Gott ist. Nehemiah, seine Reaktion zeigt, dass er genau das macht, der Psalm mischt, im Psalm 121, Vers 1 und 2, denen Menschen zuruft und sie dazu auffordert, wo er Gott kennt. Da heisst, ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Nicht von den Bergen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir dürfen unseren Blick über die Not, die vor uns steht, der Berg, wo wir vielleicht nicht wissen, wie wir als Christen, da ein paar wenige Leute da in Bülach, oder gibt noch ein paar andere Gemeinden, aber wie wollen wir da die Menschen um uns herum für Jesus erreichen? Ja, keine Chance, oder? Nein, wir nicht. Über den Berg, aufschauen zu Gott, dem Herr. Er ist der, der uns hilft, er, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Nehemia erhebt seinen Blick von der Not hin auf Gott und in der Gegenwart von seinem heiligen Gott bekennt er stellvertretend für sein Volk die Sünde, die sie sich an Gott schuldig gemacht haben. Und das ebnet den Weg, dass er selber merken darf, was jetzt Gott in dieser Situation von ihm möchte. Und er bittet Gott um sein Erbarmen und fasst Mut, zum konkreten Schritt zu unternehmen. Und das ist das Zweite. Der Nehemia wendet sich an Gott und in dem Sinne, wenn er zu Gott geht, lässt er sich das Herz berühren. Im Gebet kann der Herr eine persönliche Betroffenheit auslösen. Im Gebet wird die Not der anderen zu meiner eigenen Not. Und vielleicht kennst du das Phänomen auch. Beim Beten bleibt man nicht auf Abstand. Wenn du es mit jemandem nicht haben kannst. Mein Sohn hat gerade seine Lehre abgebrochen. Schwierige Situation gehabt mit seinem Arbeitgeber. Was machst du denn? Fangst du an beten für den Mann? Das hilft. Wenn wir beten für die Not von anderen, danach bleiben wir nicht auf Abstand, wir kommen Gott und Menschen näher, wenn wir für sie beten. Das Gebet lässt die Situation von der rückgekehrten Nehemia nicht überfordert zurück, aber auch nicht unberührt. Er ordnet alles von Gott her ein und dadurch, dass er zuerst Gott sucht, geschieht im Gebet noch etwas Drittes. Im Gebet wird uns klar, was für uns persönlich dran ist. Auf seine Art dreht Gott im Gebet nämlich oft die Frage an uns an. Und jetzt, was hat das mit dir und mit deinem Leben zu tun, diese Situation? Dass Gott Gebet, im Gebet so zu uns redet, dass wir wissen, hey, wenn ich bete, könnte das auf das Mal einmal mit mir etwas zu tun haben und mich in die Verantwortung hineinnehmen. Das sollte uns nicht dazu führen, ja, dann bete ich einfach nicht, oder? Da bin ich fein raus. Michael Welz, ein Kantonsrat von der EDU, Kanton Zürich, bringt es auf den Punkt. Er sagt, unsere Aufgabe erkennen wir, wenn wir Zeit in die Beziehung mit Gott investieren und dann das Nächstliegende für unseren Nächsten tun. Im Gebet erkennt sich der Nehemia mehr und mehr als Teil von dem, was Gott möchte tun. Und so fasst er aus dieser Betroffenheit heraus den Entscheid, selber hinzugehen. Und er bittet Gott um das Sagen, dass wenn er nachher zum König geht, vorsprechen, ob er eine Auszeit bekommen von seiner Aufgabe am Königshof, dass Gott da einfach ihm den Weg frei macht. Das Herz von dem mächtigen Mann, der einfach sagen kann, hey, geht es eigentlich noch? Dass er nicht ihn einfach abschmettert, sondern dass Gott das Anliegen, das er ihm gibt für sein Volk, dass er da kann aktiv werden. Im Gebet suchen wir Gott. Du kommst von Gott einen anderen Blick über. Gott kann dein Herz berühren und Gott kann dir zeigen, was für dich dran ist. Und das ist eine Challenge. Wenn Gott etwas tut, stehst du einfach tatenlos daneben und kümmerst dich weiter nur um dich und dein eigenes Leben. Denk kurz über dein Leben an, über das Umfeld, in das Gott dich gestellt hat. Merkst du, dass Gott irgendwo da und dort vielleicht etwas am Tun ist? Und wo stehst du in dem hinein? Wo gibt es eine Person oder eine Situation, in der du nicht einfach wegschauen solltest, sondern wo du wieder Nehemiah oder Gott dich möchte brauchen, damit du hingehst in diese Situation hinein, um dort einen Unterschied auszumachen? Sei es, dass es darum geht, anzupacken, um zu helfen, etwas in die Ordnung zu bringen oder eine Person oder eine Situation oder was auch immer aufzubauen. Das ist vielleicht keine Stadtmauer von Jerusalem, die du aufbauen musst. Vielleicht kannst du jemandem helfen, etwas anderes aufzubauen. Kaputte Beziehungen oder was auch immer. Es kann aber auch bedeuten, dass du in eine Situation reingehen sollst, zum Mauern abreißen, wo zwischen Menschen irgendwelche Mauern vielleicht aufgebaut sind. Oder zum Lücken zu füllen und zu schliessen zwischen Menschen. Der Eindruck mag täuschen, aber die Hoffnung für die Schweiz und für die Menschen, mit denen wir leben, liegt nicht darin begründet, dass wir einfach jetzt mal eine Situation sehen, der Realität in die Augen schauen, die Ärmel hochkrempeln und dann voll drin hineingehen. Sondern, dass wir mit Weisheit all das, was wir tun wollen, vor Gott bringen. Bist bereit, dich zuerst an Gott zu wenden und dann von ihm her zu handeln. Bist bereit, zuerst in deine Beziehung zu Gott zu investieren und im Gebet die Situation vorzubereiten, so wie der Nehemiah, damit du deinen vorbereiteten Weg das kannst machen, was Gott möchte, dass du tust. Der Nehemiah hat den Weg müssen gehen und für ihn war klar, die Menschen, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat, kann er nicht einfach von sich aus dazu bewegen. Er hat nicht auch können dort auf Jerusalem gehen und sagen, hey, ich bin jetzt da, komm, packe da. Und dann wären alle begeistert gewesen und hätten, sondern er gewusst, hey, da muss Gott in ihrem Herz etwas machen. Er hat nicht den Einfluss auf sie. Und das Projekt, das Gott ihm vor die Füße gelegt hat, ist für ihn sogar mit seinen Fähigkeiten eine Schuhnummer zu gross gewesen. Und darum schaut er der Realität nicht nur in die Augen, sondern er schaut auf Gott. Und offenbar ist er sich gewohnt gewesen, sich im Gebet an Gott zu wenden. Weil entscheidende Unterschiede, die eine göttliche Perspektive ausgemacht hat, in seinem Leben erkennen wir nämlich da ganz eindrücklich. Von Gott her sieht Nehemiah an dieser Stelle nicht nur die Realität der zerstörten Mauern, sondern Gott bringt eine andere Perspektive rein. Er sieht auf einmal Gottes Möglichkeiten. Und daraus ergibt sich die Frage für uns, was siehst du, wenn du in die Gemeinde und die Welt hineinschaust, auf dein eigenes Leben oder dein Umfeld, siehst du das, was ist? Das ist ja die Realität. Aber Gott lässt uns im Gebet über das hinaus, vor allem zu sehen, was Gott für Möglichkeiten hat. Dass man nicht bei der Realität dann einfach stehen bleibt, die Hände verrührt und sagt, ja, das will ich kann eh nichts machen. Sondern, dass man können Menschen werden, die sehen, was Gott trotz der Realität oder aus dieser Realität heraus machen kann. Genauso, wenn wir vorangehen. Wir wollen nicht nur unsere Augen richten auf die Realität, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Und am Schluss geht es eigentlich um diese Frage. Die Realität in die Augen schauen, das Herz berühren lassen, bedeutet für den Nehemiah, er schaut nicht weg, sondern er fasst den Entschluss zum Hingehen. Wo bist du bereit und fähig und willig, den Entschluss für dich zu fassen? Nicht nur anzuschauen, sondern dann auch wirklich hinzugehen. Wo sollst du nicht wegschauen, sondern hingehen? Bist du bereit, den Träumen von unserer Zeit zu begegnen und Menschen, die an Schutzlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Elend, Verzweiflung oder was auch immer leiden, um ihnen zu helfen? Der Nehemia war bereit und hat, wie wir vielleicht wissen, seine Bequemlichkeitszone verlassen, ist zurück auf Jerusalem gereist und hat sich von Gott brauchen lassen, weil er nicht bei dem stehen geblieben ist, was er gesehen hat, sondern weil er an die Möglichkeit geglaubt hat, die Gott hat. Er ist im Glauben vorangegangen und hat gemerkt, was das für sich und sein Leben zu tun hat. Der Nehemia tut eigentlich das, wozu Römer 6, 12 bis 14 uns aufruft. Dort heisst es, dient Gott mit allem, was ihr seid und habt, als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeug in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Sich Gott auf die Art und Weise als lebendiges Opfer zur Verfügung zu stellen, so wie das der Apostel Paulus dann im Römer 12, 1 beschreibt, das möchte unsere Antwort sein auf die Not um uns herum, dass wir ins Gebet gehen und uns Gott zur Verfügung stellen. Und wie können wir das konkret tun? Wo fängt das an? Wir haben es gesehen beim Nehemia. Es fängt an, indem wir mit Gebet beginnen. Jemand hat mal gesagt, Gebet oder Beten ist zwar keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Und darum möchte ich euch bitten, hey, wir wollen beten für unsere Ehe, für unsere Familien, für Freunde, für Nachbarn, für Mitarbeiter, für Vorgesetzte, für unser Land. Lasst uns beten, wie der Nehemia, dass wir vor dem vorhandenen Widerstand uns nicht entmutigen lassen, sondern dass wir uns Gottes Grösse vor Augen halten, dass wir uns von dem her dann berühren lassen, aber nicht nur auf unsere Möglichkeiten und die Realität, um uns herum schauen, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Der Hans-Peter Nüsch von Campus für Christus greift in einem Gebetsheft von der SEA die Reaktion von Nehemia auf und fordert uns raus und sagt, wir müssen zuerst Buße tun über die eigenen Ruinen, bevor wir die Schutz- und Segensmauern Gottes wieder aufbauen können. Als Zeichen der Ernsthaftigkeit, der Buße, fastet Nehemia. Beim zeitweiligen Verzicht geht es nicht darum, einen Eindruck bei Gott machen zu wollen. Das wäre Gesetzlichkeit. Gott soll einen Eindruck bei uns machen können. Wir realisieren dabei, dass Gott nicht so sehr Assistent unserer Pläne ist, sondern dass er unser Bestreben sein soll, dass wir Assistenten seiner Pläne werden. Aus der Buße für andere entsteht die Bitte für andere. Nehemia pries Gottes Treue und betete verheißungsorientiert im Bewusstsein, dass Gott gemäß unserem Glauben gibt. Nehemias Tränen waren Resultat seines von Gottes Geist erweichten Herzens. Der Realität in die Augen schauen und sich von Gott berühren und dann bewegen lassen. Und das geht's. Und ich möchte euch einladen, ich weiss nicht, ich bin ja der Gastprediger, oder? Aber ich möchte euch gleich jetzt bitten, dass wir uns vielleicht zusammentun, so Dreier- oder Vierergruppen, und zum Abschluss, dass wir konkret werden. Dass wir zusammenstehen, konkret für Situationen, beten für Realitäten von Menschen in unserem Umfeld, füreinander beten. Dass wir so können, vielleicht handeln, auch wie der Nehemia, da uns als Vorbild vorangeht, dass man für die Situation betet, für die Menschen, sei das wir, die einen Auftrag haben da drin, dass Gott uns hilft, einen Blick schenkt für die Realität, die Bereitschaft, uns berühren zu lassen, im Gebet zu sehen, was dran ist und dass Gott in unserem Umfeld etwas bewegen kann und wir Hoffnungsträger dürfen sein für unser Land. Wenn ihr euch einladen, ermutigen, steht doch das dritte, das vierte, vielleicht auf schnell, dreht euch zueinander und betet in dem Sinne, wie wir es gehört haben, für die Realität um uns herum.